Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Ja, hallo und guten Tag. Herzlich willkommen alle zur Folge 377 des Computer Club 2 Audiocast. An der anderen Ende der Leitung ist auch noch jemand. Leider sind wir heute noch bugfrei, aber auf der anderen Seite ist der Wolfgang.
Bugfrei sind wir. Naja, dann backen wir es mal an. Ja, ich begrüße auch alle ganz herzlich, die uns heute hier zuhören. Und wir haben uns mal wieder ein paar Themen ausgedacht, recherchiert, angelesen und auch schon darüber diskutiert. Und ich will gleich mal anfangen mit einem Thema, wo ich gar nicht weiß, ob das irgendwann wirklich mal zum Tragen kommt. Aber interessant ist es. Diese kleinen, runden, silbernen Scheiben, das fing irgendwann mal an mit CDs, mit Musik-CDs. Diese CDs, da werden ja Informationen gespeichert in Pits und Lengths. Das heißt also, wir haben ja da unterschiedliche Höhen, also Vertiefungen quasi drin. Und da wird ein Laserstrahl schräg draufgejagt. Und wenn der jetzt in so eine Vertiefung ist, dann ist der Winkel, wie er reflektiert wird, der gleiche, aber der Auftreffpunkt ein anderer. Und daran erkennt man, bin ich im Loch oder bin ich auf der Ebene. Das funktioniert ja auch recht gut. Diese Laserstrahlen arbeiten mit 780 Nanometern. Damit schafft man auf die Scheibe so ungefähr 700 Megabyte draufzubringen, auf die 12 Zentimeter Laser. Die Weiterentwicklung, das war diese DVD, ich sag schon war, das ist ja immer noch die DVD, die arbeitet mit einer kürzeren Wellenlänge. Die arbeitet mit 640 bis 650 Nanometer in diesem Bereich und damit kriege ich schon 4,4 Gigabyte auf eine Scheibe genagelt. Und der Blu-ray-Spieler, der hat einen Laser mit einer Wellenlänge von 405 Nanometer. Wir erinnern uns, die CD 780, 405 ist also fast die Hälfte. Und damit kann ich 23,5 Gigabyte pro Aufnahmeschicht speichern. So, jetzt könnte man denken, klar, jetzt machen wir immer weiter so und weiter so und weiter so. Und so einfach ist es nicht, weil da gibt es ein paar physikalische Grenzen. Der Ernst Abbe, ein deutscher Physiker, der hat also bereits im vorvergangenen Jahrhundert herausgefunden, dass man, um optisch etwas speichern zu können, mindestens die halbe Wellenlänge braucht. Das heißt also, wenn ich, wie bei dem Blu-ray-Gerät, 405 Nanometer habe, dann würde ein Punkt, den ich mit dem Laserstrahl fokussieren kann, nicht unter 202,5 Nanometer groß werden können, also nicht kleiner werden können, weil ich dann eben keinen Laserstrahl mehr habe. Ich brauche die halbe Wellenlänge. So, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ich kann doch ganz einfach die Frequenz erhöhen, das heißt die Wellenlänge verkleinern. Warum muss es denn 405 Nanometer sein? Ich will es verzehnfachen, ich mache nur noch 40 Nanometer. Ja, das geht. Aber das wäre eine vollkommen neue Technologie. Denn das können wir dann mit unseren optischen Linsen, mit denen wir diese Laserstrahlen führen, leiten und fokussieren, nicht mehr machen. Denn das sind Frequenzen, die gehen da durch die Linse und sagen, was juckt mich das, ob du konkav oder konvex bist. Ich marschiere so durch, wie mir das gefällt. Also wir können diesen Wellenlängenbereich nicht verlassen, ohne eine komplett neue Technologie aufzubauen. So, und jetzt sind in Swinburne, an der Universität in Melbourne, oder Swinburne-Universität, so heißt die in Melbourne, also in Australien, zwei Forscher, die haben sich mächtig viel Gedanken darüber gemacht und die haben etwas zur Anwendung gebracht, was auch in anderen Bereichen schon vom Prinzip her gemacht worden ist. Die nehmen diese Grenzen, die wir eben besprochen haben, die durchbrechen sie, indem sie zwei Laser mit unterschiedlichen Wellenlängen überlagern. So, und dann gibt's da Differenzen. Und dann kommen die auf eine, nun, sie sagen Schreibspitze dazu, wenn ich es richtig übersetze, von 9 Nanometer. Wir wissen, DVD mit dem Blu-ray mit dem irren Speichervermögen, da waren wir auf 202,5 Nanometer. Die sind auf 9 Nanometer. So, das ist ja nun wirklich ein Mordsunterschied. Man hat auch andere Versuche gemacht und so. Und man ist auch mit normalen Verfahren auf kleinere Größen gekommen für diese fokussierten Laserstrahlen. Aber das hier, so etwas in der Art, hat man noch nicht erreicht. Und die machen das aber. Jetzt können die, dadurch, dass dieser Laserstrahl so klein ist, natürlich den Abstand zwischen den Spuren viel kleiner machen. 52 Nanometer ist das, was sie im Moment erreicht haben. Von einer Spur zur anderen. Und wenn wir jetzt mal rechnen, bei einer DVD, einer Blu-ray zum Beispiel, oder ich weiß nicht, wie das neue Ding dann heißen würde, mit 12 cm Durchmesser, dann könnte man darauf eine Speicherkapazität erreichen von einem Petabyte. Ein Petabyte? 1000 Terabyte. Das ist doch irgendwo eigentlich schon gar nicht mehr vorstellbar. Ein Petabyte auf einer Scheibe. Dazu kommt, dass diese Geschichte sehr preiswert ist, weil man, wie vorhin beschrieben, die ganz normalen optischen Linsen, die wir heute schon verwenden, auch da verwenden kann. Man muss keine neuen Fertigungsverfahren haben. Gut, die müssen genauer sein, okay, müssen besser positionieren können, die ganzen Sachen, alles klar. Aber im Prinzip die gleiche Optik, gleiche Technologie, nur zwei Laser mit sich überlagernden, unterschiedlichen Wellenlängen, die im Resultat dann sowas rauskriegen.
Ich wüsste ja eine Anwendung dafür, selbst wenn es die Drehscheibe nie geben wird. Es gibt eine Industrie, die hat nämlich das Problem, dass denen die Wellenlänge zu lang ist und die keine feineren Strukturen fahren können.
Die
das
Prozessor,
sind die Halbleiterleute.
Die Chiphersteller, ja.
Die machen ja so etwas auch. Ja, die kommen aber noch nicht auf deine 9 Nanometer. Was heißt deine? Die kommen noch nicht auf die 9 Nanometer. Das wäre für die eine Technologie, um wirklich die Chipdichte nochmal in eine neue Dimension zu bringen.
Ja. Ja, also wenn dieses Verfahren entwickelt wird, selbst wenn, wie du sagst, weil wir haben es ja gehört in der vergangenen Folge, SSDs und so weiter wahrscheinlich unseren mechanischen Speichern irgendwann den Rang ablaufen werden. Also selbst wenn sowas gar nicht mehr zum Tragen kommt, aber allein die Technologie, die würde es dann ermöglichen, dass wir die Packungsdichte auf unseren Prozessorkernen und Speicherkernen nochmal verdoppeln oder verdreifachen können. Und auch den Energiehunger weiter reduzieren können. Also ich denke, es ist schon Wahnsinn. Man muss einfach mal beobachten, wie das weitergeht und ob sich vielleicht irgendjemand aus der Industrie dazu herablässt zu sagen, wir produzieren einen solchen Speicher. Oder dass einer der Großen wie Intel oder AMD oder sonst jemand sagt, wir brauchen diese Technologie, um schnellere Leistung, weniger leistungshungrige und mit einer höheren Packungsdichte versehene Chips auf den Markt zu bringen. Nur was macht man dann damit?
Chips können nicht klein genug und schnell genug sein, denn die Anforderungen nicht nur in Rechenzentren wird ja immer höher. Kannst du dir vorstellen, dass zum Beispiel komplexe Produkte wie ein Drucker weiß, aus welchen Einzelbausteinen er besteht, wie er montiert wird, wie er gewartet werden muss und wenn man irgendetwas austauscht, was man da beachten muss?
Ja, das kann man ja irgendwo dazu speichern, aber wie sagt er mir das?
Ja, es gibt im Moment ein neues Projekt, das von Forschern aufgelegt wird, das heißt Smart FIT. Und zwar geht es mal wieder, wir haben schon öfter darüber gesprochen, um die Industrie 4.0, also die automatisierte Fertigung. Das Ziel ist, eine Software oder Softwarewerkzeuge zu entwickeln, die das Zusammenspielen von Prozessen, Produkten, von Geräten, von Beschäftigten in diesen Smart Factories, in diesen intelligenten Fabriken besser steuert. Und die Idee ist darunter, ich habe ein Produkt oder fange ein Produkt an zu bauen, da steht als erstes mal ein RFID-Chip oder so ein Smart-Label. Dieser RFID-Chip hat alle Informationen, die die Fertigung, die dahinter ist, braucht, um das Produkt zu produzieren. Das heißt aber, dass die, ich finde den Namen wunderschön, den die Forscher dafür nehmen, das sind die cyberphysischen IT-Systeme. Cyberphysische IT, also sind die Roboter, die die Sachen zusammenbauen, müssen natürlich sehr flexibel sein, müssen an die Rohstoffe rankommen, an die Bauteile rankommen und die dann zusammensetzen. Wenn man das aber schafft, so Fertigungsstraßen aufzusetzen, heißt das, dass man wirklich Kleinserien, dass man sogar Einzelteile fertigen kann und zwar mit einer sehr hohen Qualität und auch zu günstigen Preisen, weil eben die Fertigungslinie sich den Produkten anpasst. Das ist etwas wert, dass man so etwas untersucht und damit das nicht nur das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz macht, sind auch Industriepartner mit eingestiegen. Das ist zum Beispiel Bosch Rexroth. Die haben eine Montagelinie für hydraulische Steuerungskomponenten, die also auch sehr vielfältig sind, diese Komponenten. Die werden sehen immer wieder anders aus. Es gibt eine große Typenvielfalt. Es gibt ja unterschiedlich dicke Schläuche. Es gibt unterschiedliche elektronische Steuerungen dafür. Und das muss alles zusammengebaut werden und kann flexibel über so eine Fertigungsstraße, wenn sie dann mal läuft, hoffentlich läuft, kann das gebaut werden. Die Firma BMW ist dabei, die überlegen, wie man eine Fertigungsstraße für Sondermotoren aufbaut, die ähnlich flexibel sein soll, weil es da wieder ganz viele verschiedene Typen gibt, die man entweder manuell bauen muss, was sehr, sehr teuer ist, oder die man dann auch in Kleinserie fertigen kann zu Preisen, die sich auch ein normaler Mensch leisten kann. Dann ist noch die Firma Miele dabei. Dreimal darfst du raten, was die machen. Die wollen einfach elektrische Küchengeräte zusammenbauen. Ja, das ist jetzt vollkommen überraschend, dass die Küchengeräte und Waschmaschinen und sowas damit zusammenbauen wollen. Die drei Firmen gehen mit unterschiedlichen Ansätzen ran. Teilweise wird, wie bei BMW, eine vollkommen neue Fertigungslinie aufgebaut, mit der man das alles ausprobieren will. Die anderen gehen her und modifizieren bestehende Fertigungslinien, die schon existieren, versuchen die soweit mit Software vor allen Dingen auszustatten und mit eventuell auch anderen, ich muss da immer wieder nachgucken, cyberphysischen Systemen ausstatten, also mit Robotern ausstatten.
Wer denkt sich eigentlich so einen Quark aus? Cyberphysische Systeme.
Ich weiß nicht, welche Zukunftsromane der gelesen hat, der sich das ausgedacht hat. Ja. Ist aber doch immer wieder lustig zu hören. Jedenfalls werden die Fertigungslinien so aufgebaut oder umgebaut, dass eben das RFID-Etikett der Beginn der Produktfertigung ist. Und jede Station, an der das Produkt vorbeikommt oder das zukünftige Produkt vorbeikommt, sagt, ich brauche jetzt eine M6-Schraube, ich brauche jetzt eine Niete, ich brauche jetzt die Platine 3717, ich brauche jetzt die Dichtung 75, ich brauche eine Mutter und sowas. Und der Roboter, der an der Stelle ist, oder kann natürlich auch sein, dass es, wenn es komplexe Zusammenbauarbeiten sind, dass man da auch Beschäftigte, also Menschen hinstellen muss. Die kriegen dann eben auf dem Display gezeigt, so jetzt musst du das Teil nehmen aus dem Kasten und muss das an die Stelle einsetzen. Man kann das dann auch noch besser visualisieren. Und so wird denn diese ganze Fabrik, wenn das denn mal irgendwann klappt in ferner Zukunft, wird so eine ganze Fabrik denn untereinander Daten austauschen, Produkte reden mit der Fertigung, Fertigung redet mit der Planung, Vertrieb gibt oder der Verkauf gibt Aufträge in die Fertigung rein, die laufen in die Produktionsanlagen rein, das RFID-Etikett wird erstellt und da braucht man die ganze Fertigungslinie nicht umzuprogrammieren, sondern alle möglichen Varianten, die dann gebaut werden, sind irgendwo schon fertig hinterlegt. Es gibt ja nicht eine unendliche Anzahl, das ist ja Quatsch. Es gibt eine bestimmte Anzahl, die ist hinterlegt und wird dann eben angefangen von vorne bis hinten mit einem Informationsträger, dem Etikett oder dem Smart Label, wird so gefertigt, dass es hinterher ein fertiges, möglichst fehlerfreies Produkt ist. Ich meine, die Fraunhofer IAO, die gucken dann nochmal nach dem Mensch-Maschine-Interface, das in so einem Zusammenhang ja auch ein bisschen ein Problem ist, denn man kann die Genauigkeit von Robotern kann man weitgehend planen. Die werden nicht müde, die brauchen keine Pause. Wenn die einmal da stehen, machen die immer die gleichen Handbewegungen. Der Mensch ist da etwas anspruchsvoller. A, braucht er Nahrung und Getränke. B, muss er sich auch in seiner Arbeitsumgebung wohlfühlen. Er will nicht wie ein fleischgewordener Roboter rumliegen. Man muss ihm auch das Gefühl, er muss wissen, dass er wichtig ist, um die Fertigung zu unterstützen oder um das Produkt zu unterstützen. Und da läuft gerade ein Forschungsauftrag oder eine Untersuchung, wie man diese Human Machine Interfaces, HMIs, also die Mensch-Maschinen-Interaktion gestaltet, damit die A, immer wieder gute Produkte bringen und B, damit der Mensch, der da arbeitet, sich wohlfühlt. Also beides Projekte, die uns irgendwann mal in die Industrie 4.0 führen sollen, sodass wir dann auch, wenn wir eine Sonderanfertigung haben wollen, in der Lage sind, die auch zu bezahlen. Ich finde es eine schöne Sache. Ich hoffe, dass es bald mal richtig schöne Ergebnisse gibt und dass diese Produktionstestlinien, die gerade aufgebaut werden, diese drei Fertigungslinien, dass wir uns die irgendwann mal ansehen können und dass die Ergebnisse bringen, die wirklich zukunftsweisend sind.
Ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber jetzt, wo du mit diesem Thema kommst, fällt mir etwas sehr Passendes dazu ein. Vor gut zwei Wochen hat Volvo, der Autohersteller, der schwedische, verlauten lassen, dass er bereits im nächsten Jahr den XC90, das ist so ein Hubeiner, so ein Geländedingsbumsäume, so ein Pseudo, mit der Elektronik ausstatten will, dass er selbstständig nicht nur parken, sondern Parkplätze suchen kann. Wenn zum Beispiel in einem Parkhaus die Infrastruktur da ist, dass das Parkhaus weiß, in Anführungszeichen, welcher Parkplatz frei ist oder in welchem Bereich ein Parkplatz frei ist, dann fährt man bis zum Eingang des Parkhauses, steigt aus und sagt seinem Auto, nun suchst du Parkplatz. So, und dann sucht das Auto selbstständig einen Parkplatz, parkt ein, verriegelt sich und wartet auf sein Herrchen. Nun komme ich vom Einkaufen zurück, nimm meinen Klugcloud raus, mein Smartphone, mach da zweimal Tipp, Tipp, Tipp und sag dem Auto damit, ich bin wieder da, kommst du. Und dann kommt es, parkt es aus, kommt wieder angefahren und ich steige am Ausgang des Parkhauses ein. Die Kommunikation mit anderen Fahrzeugen funktioniert, wenn die anderen Fahrzeuge dafür ausgerüstet sind. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, weil dieses Fahrzeug in der Lage ist, seine Umwelt zu erkennen. Die Technologie ist heute schon da. Fußgängererkennung, Radfahrererkennung, Querverkehrerkennung, Autos, die sich von hinten nähern und so weiter. Also diese Rundumerkennung und dann im Verkehr quasi autonom mitschwimmen. Und wenn da überraschend irgendjemand vor das Auto läuft, dann bremst das Ding. Und das ist ja alles schon da. Es soll aber noch erweitert werden um eine Kommunikation mit zum Beispiel einem Fußgänger. Da haben sie aber leider noch nichts Näheres herausgelassen, ob das Auto dann mit dem Fußgänger redet, so nach dem Motto, bleibst du jetzt stehen oder soll ich hier überfahren oder irgend sowas in der Art. Aber wenn ich mir überlege, dass dieses schon nächstes Jahr käuflich zu erwerben sein soll, dieser XC90, Da muss ich doch sagen, es tut sich etwas. Aber Volvo hat sich eben auf die Fahnen geschrieben, sie wollen Weltmarktführer in diesem Technologiesektor werden, das autonome Fahren überhaupt voranbringen. Also, auch ein interessantes Thema, Mensch-Maschine-Interface.
Das ist hochinteressant und ich frage mich bei dem Parkhaus nur, wer zahlt denn den Parkplatz? Das Auto?
Oh, das wird doch wohl
man
das kleinste Problem
sein. Man parkt ja nicht selber,
Problem
das Auto
sein.
Parkt ja.
Nein, du schenkst deinem Auto eine Kreditkarte und das wird dann drahtlos abgebucht, oder was? Also irgend so ein Kram wird es doch da sein, NFC, also Near Field Communication oder sonst etwas, was auch immer, das Auto. Wir werden doch von der EU sowieso dazu verdonnert, dass unsere Fahrzeuge, ich glaube, nächstes oder übernächstes Jahr alle mit einem Notruf ausgerüstet sind. Das heißt, ein GSM-Modul und da muss dann auch ein SIM drin sein. Darüber kann man ja bezahlen zum Beispiel. Ach, darf man eigentlich SIM sagen, by the way, weil wir gerade beim Englischen sind? Oder muss man SIM sagen? Es sind ja Buchstaben. Ich meine, gut, wir sagen auch TÜV. Aber wir sagen ja auch LED, aber gut, SIM versteht wieder kein Mensch. Also, ja, da ist also dann ein so ein Modul drin, welches telefonieren kann und GPS hat es ja sowieso. Und dann soll im Falle eines Unfalles das Auto selbstständig seine Position an eine Notrufzentrale melden. Und dort wird dann eben dann erstmal eine Freisprechverbindung aufgebaut und da wird dann gesagt, bist du noch tot oder lebst du schon? Dann wird abgesprochen und entschieden, was als nächstes zu tun ist. Das kommt sowieso und damit sind unsere Autos always on, überwachbar, ortbar und damit kann man natürlich dann auch an dein Konto ran und sagen, hier, wenn du parken willst, dann musst du vorher Erlaubnis erteilen, dass das Parkhaus bei deinem Konto was abbuchen darf.
Mhm. Hoffentlich hat das kein Android-Betriebssystem.
Tja, mir würde es schon reichen, wenn da kein Windows drauf laufen würde.
Ja, ich weiß es nicht. Also für Android.
Also ich habe wieder ein Erlebnis gehabt bei der letzten Fahrt zur Fernsehsendung. Ich bin zu Hause in mein Auto eingestiegen, bin ein paar Meter gefahren und dann hat das gemacht in Schepper und da hatte ich auf dem Display meines Navigationssystems oben links einen grauen Kasten. So klein geschrieben konnte man nicht lesen. Also habe ich angehalten, geguckt, war irgendeine Fehlermeldung. Dann habe ich ein Reset gemacht, also Büroklammer aus meinem Universal-Portemonnaie, wo kein Geld drin ist, nur Werkzeuge. Hinten reingedrückt und neu gestartet, lief wunderbar. Auf der Autobahn, kurz vor Siegburg, gleiches Spiel wieder. Also raus, angehalten, wieder da drauf gedrückt, wunderbar. Diese typischen Windows-Fehlerfenster, das macht dann ein Navigationssystem und Schepper und mitten im Verkehr stehst du dann da und weißt nicht mehr wohin oder so. Deswegen habe ich das gesagt, nur deswegen. Das ist mir beim Android noch nie passiert. Aber anderes Thema. Wolltest du was sagen?
Die Kaspersky Lab haben einen Backdoor-Trojaner entdeckt für Android. Der ist Backdoor Android OS Obad.a, also nicht Obada. Egal, er heißt so ähnlich und der ist wirklich gemein. Wenn er einmal auf dem Smartphone ist und Administratorenrechte erlangt hat, ist er nicht mehr zu entfernen. Er ist einfach da. Und ist auch nicht mehr aufzufinden, denn er stört die Analyse seiner Machenschaften, wo er sich eingenistet hat, was er macht, und nutzt dazu zwei bisher unbekannte Sicherheitslücken im Android-Betriebssystem und einen Fehler im Dex2JAR, also in diesem Java-Ausführmodul.
Was musst du denn da machen? Musst du dir ein neues Klugcloud holen, wenn du den backhaben willst?
Anscheinend. Es gibt ja auch für Windows-Schädlinge, die sich so verstecken, da kannst du nur den Rechner komplett neu aufsetzen.
Ja, im gut, Prinzip aber die Dinge, die können doch neu starten, die kannst du doch in den Auslieferzustand zurückstellen und dann ist alles, was du vorher...
Ja, der hängt aber, wenn ich das richtig verstanden habe, hängt der so tief unten drin, dass man ihn dann auch damit nicht mehr rauskriegt.
Mhm.
Infiziert wird das Phone, entweder man lädt sich den runter von einer dieser verständnisvollen Webseiten, die so Gratis-Software und sowas anbieten. Oder, was noch gemeiner ist, wenn er über Bluetooth erkennt, dass in der Nachbarschaft ein Android-Phone ist, das erreichbar ist, dann kopiert er sich selber rüber, nistet sich ein. Und wenn er dann an die Administrationsrechte kommt, die über eine Sicherheitslücke zu erreichen sind, dann versteckt er sich da drin und listet dann drin. Man merkt den auch gar nicht, denn da man ihn noch nicht sieht, auch wenn man sich die Liste der Programme auflistet, taucht er da nicht auf, denn er versteckt sich ja eben. Das kann er sehr gut.
Und was macht er?
Außer sich zu vermehren. Er arbeitet erstmal, um sich zu vermehren, versucht er auf ein anderes Phone zu kommen über Bluetooth. Was er auf dem Phone macht, eine Internetverbindung hat, nimmt er mit seinem Command and Control Server Kontakt auf und lädt dann mal das nach, was ist. Am liebsten sind es denn, also erstmal liefert er ab die MAC-Adresse des Bluetooth-Geräts, die Telefonnummer, den Namen des Besitzers, die E-Mail, also alles das, was er lehnen kann. Lädt sich auch bei so einer Verbindung neue Telefonnummern runter, und zwar für Premium-SMS-Dienste und schickt dann da fleißig Nachrichten raus. Und der Besitzer des Klugloads wundert sich dann, dass er plötzlich sehr, sehr hohe Rechnungen hat, weil er angeblich an Premium-SMS-Dienste geschrieben hat, wo er gar nichts gemacht hat. Er ist auch so gemein, wenn denn Antworten von diesen Premium-SMS-Diensten kommen, die werden direkt gelöscht. Oder wenn irgendetwas kommt, das ihn betreffen könnte, er sieht irgendwas, er kennt irgendwas, das löscht er denn. Da könnte also sein, dass SMS einfach verschwinden.
Was ist denn
also
das? Ein Virus oder ein, wie nennt sich das Teil?
Ja, das ist ein Wurm eher, so wie er ein gebaut Wurm. Ist.
Mhm. Ja. Ein intelligenter Wurm.
Ja. Und die Kaspersky-Leute sagen, Smartphone. Die Architektur ist ähnlicher den Windows-Schädlingen als den bisher bekannten Android-Schädlingen.
Heißt, ja, mal ganz, ganz schnell. Kannst du dir vorstellen, dass Buchstaben fliegen können?
Ja.
Das habe ich mir gedacht. Das hast du auch gelesen. Das fliegende Modellauto.
Ja.
B heißt cool. Das Ding. Warum heißt das eben B?
Ich nehme an, weil es der zweite ist. Ich denke da gerade an die Programmiersprache C, die auch mit A und B
könnte
vorne
ja
die
sein, erste Version. Ja. Also das ist so eine Art Quadrocopter, so ein Hubschrauber und der hat Räder. In den Rädern sind die Propeller übrigens drin. Das Ding kann also fahren. Schwimmen kann es, glaube ich, noch nicht.
Noch nicht.
Das wird wohl irgendwann kommen. Ja, aber als Bausatz knapp 400 Euro, komplett mit Versandkosten und das Ding als Auto zum Fahren und zum Fliegen und so. Es ist schon irre, was die Elektronik möglich macht. Ja. Ohne Prozessor wäre sowas ja überhaupt nicht denkbar.
Ich finde auch die Idee, wie sie die Räder also unten aufgehängt, damit oben in der Mitte die Propeller sich drehen können. Und es gibt auf YouTube ein Video dazu, da stellt der Entwickler tolle Sachen mit dem Ding dann.
Mhm.
Du bist ja nicht ganz so begeistert wie ich von dem Ding. Ich habe es gesehen und fand es einfach klasse.
Ja.
Und du mit deinen weiten Erfahrungen mit Quadcoptern. Und was hast du so eben gesagt? Warum soll ich fahren, wenn ich fliegen kann?
Ja, genau. Das meine ich ja. Gut, aber ich meine, technologisch ist das Ding natürlich schön anspruchsvoll. Es kann senkrecht starten und landen, wie ein normaler Quadrocopter. Und man kann per Fernsteuerung beides machen. Also vom Fahren aus losfliegen und vom Fliegen aus weiterfahren. Hat eine Kamera an Bord, was ja heutzutage üblich ist, so eine 1280x720 mit Speicherkarte und kann ungefähr 15 Minuten unterwegs sein. Man kann also 15 Minuten damit Spaß haben. Also, gibt immer wieder neue Ideen, es gibt immer wieder Leute, die dafür sorgen, dass man sich Spaß kaufen kann. 400 Euro ist natürlich eine Menge Geld, aber manch einer gibt für die Brieftauben.
Was kostet ein großer Quadcopter? Das Ding ist ja etwa 70 Zentimeter groß. Was kostet ein Quadcopter in der Größenordnung? Ja,
von 250 bis 20.000.
Ja gut, das ist ja ein Hobbygerät. Aber sind doch die 400 Euro für den Bausatz allerdings, sind also nicht kein utopischer Preis?
Nein, absolut nicht. Aber man muss es sich eben auch leisten können. Aber die meisten Leute können sich sicherlich einen Blick bei uns in den Shop leisten, um mal zu gucken, was man denn jetzt im Sommer am besten gegen die pralle Sonne macht, nämlich ein Basecap mit dem Computer Club Logo drauf oder irgendwas anderes. Also, guckt mal rein, vielleicht braucht ihr was. Einen schönen Tag, ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr das hier gehört habt. Den Daumen nach oben, immer ein Bit übrig behalten. Und Heinz, was sagst du?
Und tschüss.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.